Antisthenes war einer der Schüler von Sokrates und er hat einmal die Frage gestellt, was ist ein Fest? Und gab selbst die Antwort und sagte, das ist der Vorwand des Menschen für Gefräßigkeit. Das größte Volksfest der Deutschen gibt im Recht diese 6,3 Millionen Besucher des Oktoberfestes in München. Im letzten Jahr haben 124 Ochsen verspeist und 58 Kälber und dazu haben sie 7,5 Millionen Maß Bier gebechert. So. Also wenn ein Event angesetzt ist, da ist man gerne dabei, man ist begeistert dabei und wenn es dann noch gut etwas zu essen gibt, ist das ein Grund mehr. Ich weiß nicht, ob Sie wissen oder ob du weißt, welches Motto eure Fremdenverkehrsbeauftragten eigentlich für die Region hier ausgegeben haben. Also ich habe mich ja im Internet ein klein bisschen erkundigt, wo bin ich da überhaupt, wenn ich da allabendlich vorne in Weitefeld vor Leuten rede, die einem anderen Bundesland und so angehören als ich. Und da habe ich also das Motto gefunden, natürlich interessant, Dadener Land. Kennt ihr das überhaupt? Könnt ihr euch damit identifizieren? Ja, ein oder andere hat es schon mal gehört. Natürlich interessant, Dadener Land. So. Natürlich, das will ich bestätigen. Interessant machen wir ja mit der Zeltevangelisation Weitefeld ein bisschen dieser Tage, würde ich sagen. Und wenn man dann so eine Mail bekommt, wie der Hans Werner, und eine Einladung hierher, dann ist das also gerade für hier noch ein guter Grund mehr, mal dahin zu gehen, weil da ist ja mal was los in dieser wunderschön natürlichen Gegend hier im Dadener Land. So, und das gesamte Oktoberfest findet in solchen Zelten statt und da lässt man sich auch gerne einladen, um einfach mal rauszukommen aus diesem ganzen Betrieb, in dem wir drinstecken, wo wir es mit Börsengeschäften zu tun haben und auch auf andere Weise dem Geld hinterherjagen und wo wir uns vielleicht ein bisschen aufregen können über die Kirche und so. Und wir sind ja, der Blutdruck geht ja aus vielen Gründen bei vielen Leuten ziemlich hoch. Und da will man ja ganz bewusst mal auch ein bisschen Zerstreuung. Und die findet man bei einem Fest in aller Regel. Da wird dann auch ein bisschen getrunken und so. Aber dieses Fest hier, dieses Zelt, was in Weitefeld aufgebaut wurde, das hat ja doch noch ein wenig eine andere Intention. Hier ist die Rede, auch speziell heute Abend, von einem Fest, das wirklich einzigartig ist. Das ist wirklich interessant. Ein Fest, das unerreichbar ist, so wie man es noch nie erlebt hat. Dagegen sind alle unsere Events langweilig. Und ich möchte Ihnen auch heute Abend etwas aus der Bibel vorlesen und dann werden Sie von diesem Fest erfahren. Wir sind in Lukas Kapitel 14, wer noch nicht da gewesen ist an den vergangenen Tagen. Das Gesamtmotto nenne ich Visionen einer besseren Welt. Jesus hat Bilder oder Visionen seinen Zuhörern vor Augen gemalt, die darauf hindeuten, dass das, was wir hier so um uns herum erleben, besser sein könnte. Und dem stimmen wir wahrscheinlich alle miteinander zu. Die Welt, in der wir leben, ist nicht vollkommen und es läuft vieles aus dem Ruder. Und so malt Jesus seinen Freunden, seinen Jüngern immer wieder solche Bilder vor Augen, Bildgeschichten, Gleichnisse, wie sie genannt werden, um zu verdeutlichen, wie er sich eine Welt vorstellt, die aus der Hand Gottes einmal hervorgegangen ist und eigentlich anders laufen sollte, als wir das gegenwärtig so vorfinden. So, und da sind wir jetzt, ich glaube, am fünften Abend mittlerweile angekommen, wo wir fortlaufend über diese Gleichnisse, diese Bildgeschichten von Jesus reden und damit jetzt im 14. Kapitel von dem Lukas-Evangelium. Da steht ab Vers 14, einer von den Gästen sagte zu Jesus, ja, freuen dürfen sich alle, die mit zu Tisch sitzen werden in Gottes Reich. Doch Jesus antwortete ihm, dem Gast auf dem Fest, mit einem Gleichnis. Und er sagte, ein Mann hatte viele Leute zu einem großen Essen eingeladen. Als die Stunde für das Mahl da war, schickte er seinen Diener, um die Gäste zu bitten, kommt, alles ist hergerichtet. Aber einer nach dem anderen begann, sich zu entschuldigen. Der erste erklärte, ich habe ein Stück Land gekauft, das muss ich mir jetzt unbedingt ansehen, bitte entschuldige mich. Ein anderer sagte, ich habe gerade 5 Ochsengespanne gekauft und ich will sehen, ob sie etwas taugen, bitte entschuldige mich. Ein dritter sagte, ich habe soeben erst geheiratet, darum kann ich nicht kommen. Ohne diesen Zusatz, bitte entschuldige mich. Der Diener kam zurück und berichtete alles seinem Herrn. Da wurde der Herr zornig und befahl ihm, lauf schnell auf die Straßen und Gassen der Stadt und hol die Armen, Verkrüppelten, Blinden und Gelähmten her. Der Diener kam zurück und meldete, Herr, ich habe deinen Befehl ausgeführt, aber es ist immer noch Platz da. Der Herr sagte zu ihm, dann geh auf die Landstraßen und an die Zäune draußen vor der Stadt, wo die Landstreicher sich treffen und dränge die Leute hereinzukommen, damit mein Haus voll wird. Jesus schloss, das sollt ihr wissen, von den zuerst geladenen Gästen kommt mir niemand an meinen Tisch. Jesus hat sich ja mit allen möglichen und unmöglichen Leuten umgeben. Er war oft in einer Gesellschaft von Menschen, die in der gehobenen Gesellschaft nichts verloren hatten. Hat sich mit Zollschnüfflern abgegeben. Das waren ganz verrufene Leute, weil sie mit den Besatzern zusammengearbeitet haben. Also Zöllner, die nicht im Sinne eines Zöllners, wie wir das vielleicht von Landesgrenzen kennen und mal in Europa gekannt haben, sondern Zöllner, die Steuern eingetrieben haben und damit das Römische Reich unterstützt haben. Für Juden also ein Frevel hoch 10. Also mit allem möglichen Gesindel hat sich Jesus abgegeben. Er wagte sich sogar in die Nähe von Aussätzigen. Das waren kultisch unreine Menschen, die immer vor sich herrufen mussten, Aussatz, Aussatz, unrein, unrein. Und niemand begab sich in ihre Nähe, außer Jesus. Er ging zu ihnen und er berührte sie sogar und er heilte solche Menschen. So, und jetzt hier in diesem Text, den wir gelesen haben, ist er sogar bei Pharisäern zu Besuch. Also Jesus ist hier wirklich für nichts zu schade. Aber so recht wohlzufühlen scheint er sich nicht in dieser Gesellschaft, angesichts der Tatsache, dass er in die Angesichter von lauter sehr vornehmen Leuten sieht. Was er vermisst, das sind eben diese Armen, die Krüppel, die Lahmen und die Blinden. Also schon in Vers 13, einige Verse vorher, hat er den Antrag gestellt, das nächste Mal bitte auch die einzuladen. Das sind die, die mir besonders wichtig sind. Und das sind die, die es besonders nötig haben, dass man sich um sie kümmert und dass sie auch mal einen schönen Abend erleben und dass sie was Gutes zu essen bekommen. Und ich möchte gerne mit diesen Leuten zusammen sein und die sollen nicht den Eindruck haben, dass sie am Rande der Gesellschaft stehen. Sie sind genauso viel wert wie die, mit denen ihr eure Geschäfte macht und eure religiösen, hochtrabenden Gespräche führt und so. Nun, man liegt hier gemütlich zu Tisch, wie das in feinen Kreisen üblich war, und einer prostet Jesus zu, glückselig, wer essen wird im Reich Gottes. Hört, hört, das klingt wie ein Satz, der von Jesus selber hätte stammen können. Allerdings hören sich seine sogenannten Seligpreisungen, die in Kapitel 6 des Lukas-Evangeliums zu finden sind, die hören sich doch noch etwas anders an. Da sagt Jesus, glückselig ihr Armen, denn euer ist das Reich Gottes. Oder er sagt, glückselig, die ihr jetzt hungert, denn ihr werdet gesättigt werden. Also man merkt, es geht ihm immer wieder um die bedürftigen Menschen, die nichts zu essen haben. Und er sagt, glückselig die ihr jetzt weint, denn ihr werdet lachen. Und all diese bedeutenden Aussagen, die ja Berühmtheit erlangt haben, diese Seligpreisung, alle diese Aussagen beziehen sich auf das Reich Gottes. Und das ist ja mal eine interessante Frage, was ist denn damit eigentlich gemeint? Das ist ja so eine Wortkombination, die besonders in frommen Kreisen oft im Mund geführt wird. Ich habe aber den Eindruck, dass es auch viele Christen gibt, die keine genaue Vorstellung haben, was eigentlich Reich Gottes genau ist oder bedeutet. Reich Gottes ist das der Himmel. Unterscheiden wir also die Erde und das Reich Gottes, Himmel und Erde voneinander? Dann sagt Jesus allerdings mal an einer Stelle, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Das heißt, dann muss es ja doch irgendwie auch irdisch anzusiedeln sein. Was ist das eigentlich, das Reich Gottes? Nun, die Juden damals zu der Zeit von Jesus glaubten an ein kommendes Königreich. Ein Königreich, in dem ein gewisser Messias sie von allen Unterdrückern befreien und sie zur glücklichsten Nation auf Erden machen würde. Sie waren von den Römern besetzt und alles war auch entsprechend überfremdet. Alleine die Stadt Jericho, viele sehr römische Bauwerke sind da errichtet worden und die fühlten sich überhaupt nicht mehr zu Hause, da wo die Römer also ihre Spuren hinterlassen haben. Und dann warteten sie auf den, der in den Schriften des Alten Testamentes, das ist als der erste Teil der Bibel erhalten, angekündigt worden ist, immer wieder der Hinweis auf diesen Erlöser. Und so dachten sie, rechneten sie damit, dass von dieser schwierigen Situation eines Tages einer kommen würde, um sie zu befreien. Das war ihre Vision von einer besseren Welt. Das verstanden die Leute damals unter Reich Gottes. Und hier gibt es Aufklärungsbedarf, darum erzählt Jesus also dieses Gleichnis. Ein Mensch richtet ein Gastmahl aus, keine kleine Familienfeier, sondern ein großes Fest, heißt es, mit vielen Gästen. Also ein Bankett, das den Wiener Opernball in den Schatten stellt und aussehen lässt wie eine Grillparty. Und im Mittelpunkt dieses Festes steht der Gastgeber. In Matthäus, wo das auch berichtet wird, heißt es der König. Im Mittelpunkt steht Gott. Das ist Reich Gottes. Also die Frage ist gar nicht so sehr, wann beginnt das Reich Gottes oder wo ist örtlich das Reich Gottes zu finden. Wichtig sind gar nicht wir und was wir so tun, nicht unsere Lieder, nicht unsere Predigten, wichtig sind nicht unsere guten Werke, auch wenn in den Gleichnissen dieses Thema immer wieder angesprochen worden ist und auch hier wieder Jesus von den Armen und Bedürftigen spricht und so. Es ist alles nicht wichtig, was von uns so überlegt, gemacht und gemanagt und organisiert wird. Wichtig ist Gott. Wichtig ist Gott. Er will uns ein Lebensfest bereiten. Das ist Reich Gottes. Und er will, dass wir seine freien Gäste sind, dass wir Gemeinschaft mit Gott haben, dass wir Frieden mit Gott haben, dass wir aus seiner Kraft heraus leben. Das ist Reich Gottes. Freue dich, Welt, dein König kommt. Jesus, der zu Weihnachten auf die Erde kam, hat dieses Fest eröffnet. Der König kommt, von dem wir im ersten Lied auch gesungen haben. Jesus, der König. Er ist der König dieses Reiches, von dem er immer wieder gesprochen hat. Und wäre er nicht gekommen, dann wären wir immer noch Vaterseelen allein auf unserem blauen Planeten und wir würden von unseren Ängsten regiert werden und wir würden von unseren Verletzungen regiert werden und wir würden von unserer Schuld regiert werden und wir hätten keine berechtigte Hoffnung über ein Leben, das über das, was wir hier um uns herum sehen und oft beweinen, hinausgeht. Unsere Sehnsucht nach dem Himmel würde auf ewig ungestillt bleiben und wir haben diese Sehnsucht. Der Mensch hat im tiefsten Inneren den Eindruck und den Wunsch, das alles hier irgendwo hinter sich zu lassen und anzustreben, was Gott für uns eigentlich vorbereitet und gedacht hat. Der Mensch hat die Ewigkeit tief im Herzen verankert. Wir haben die Ahnung, dass das, was wir um uns herum erleben, nicht alles sein kann. Dass es etwas Größeres, Weiteres, Tieferes gibt als das, was wir sehen und mit unseren fünf Sinnen wahrnehmen können. Seit Weihnachten ist der Himmel aufgerissen. Seit Weihnachten haben wir eine Ahnung, dass mit Jesus etwas Neues beginnen kann. Ich weiß nicht, wie es Ihnen persönlich so geht, ob Sie manchmal leiden an dem, was um uns oder Sie persönlich herum geschieht. Also es läuft eben nicht immer alles so, wie wir uns das wünschen. Also global gesehen, die Politiker sind auf vielen Gebieten ratlos, aber wir sind es oftmals ja auch in unserem ganz persönlichen Leben. Ratlos einfach, weil wir nicht wissen, wie es weitergehen soll, beruflich zum Beispiel. Weil wir nicht wissen sollen, wie wir irgendwie wieder die Beziehung zu unseren Kindern erneuern können oder was auch immer die Probleme in ihrem persönlichen Leben sind. Vielleicht passt nicht so einiges nicht so richtig in der Kirche oder der Gemeinde, wo Sie zu Hause sind. Vielleicht passt so manches nicht in Ihrem Inneren, weil Sie irgendwie so zerrissen sind oder Dinge tun, die Sie eigentlich gar nicht wollen und so. Und dann meinen wir, wir bräuchten Veränderungen. Und wie oft haben wir uns das vorgenommen, dass auf diesem oder jenem Gebiet etwas korrigiert werden muss. Wir müssen mehr miteinander reden oder so. Und es gibt ja viele Vorschläge für Veränderungen, die wir vornehmen können. Und das sind ja gute Vorsätze. Aber ich glaube, in erster Linie brauchen wir nicht Veränderungen, sondern wir brauchen Veränderung. Wir brauchen Veränderung. Es geht um Gott. Das möchte ich hier herausstellen. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Das haben wir im 10. Kapitel vor ein paar Tagen schon besprochen. Und wenn du das verstanden hast und diese eine Veränderung vorgenommen hast, ihn in den Mittelpunkt zu stellen und zu sagen, es soll sich auch in meinem Leben, meinem Denken alles um ihn drehen, dann hat sich so gut wie alles andere erübrigt. In gewisser Weise würdest du dich vielleicht als gläubig bezeichnen. Du glaubst an Gott. Ich kann mir kaum vorstellen, dass Leute zu so einer Veranstaltung kommen, so einen ganzen schönen Sommerabend investieren, die sagen, das ist alles Humbug. Auch das, was jetzt hier eben dargestellt worden ist, dass Leute so beschäftigt sind und die sagen, Zelt ist Quatsch. Also Sie, die Sie heute Abend hierher gekommen sind, sind ja gerade nicht Leute, die Ausreden gefunden haben. Sie sind ja schließlich hier. Und trotzdem haben Sie vielleicht den Eindruck, dass Ihr Verhältnis zu Gott, von dem wir hier sprechen, nicht rund läuft. Und es stellt Sie irgendwie nicht zufrieden und Sie kriegen das nicht so hin. Also da kennen Sie vielleicht Leute, die gläubig sind und man spürt ihnen das regelrecht ab, dass sie aus der Kraft Gottes herausleben. Aber wenn Sie das mit sich vergleichen, dann merken Sie doch Defizite. Und dann sagen Sie, mein Glaube muss vielleicht ein bisschen stärker werden oder vielleicht sollte ich ein bisschen regelmäßiger die Gottesdienste besuchen, wird ja immer zu eingeladen. Vielleicht sollte ich doch öfter mal hingehen am Sonntag und so. Vielleicht sollte ich auch öfter mal beten und Liebe ist ja auch wichtig. Nun, hier stimmt etwas nicht. Liebe ist nicht auch wichtig. Das Größte ist die Liebe, so sagt es der Apostel Paulus in 1. Korinther 13, Vers 13, da spricht er von Glaube und Glaube ist überaus bedeutend, aus Glaube heraus sind wir errettet, da redet er von Hoffnung und Hoffnung ist das, was uns antreibt, was uns ein Stück weit diese Visionen sehr plastisch vor Augen hält, wir Hoffnung bedeutet, ich rechne fest mit dem, was Gott mir sagt. Aber dann vergleicht er Glaube und Hoffnung mit der Liebe und sagt, das Größte von diesen dreien ist die Liebe. Das Bedeutendste ist die Liebe. Und dann kommt dieses wunderbare hohe Lied der Liebe in 1. Korinther Kapitel 13, das bei vielen Hochzeiten vorgelesen wird. Aber das ist nicht ein lieblicher Hochzeitstext, sondern eigentlich ist das ein ganz brutales Gotteswort, wenn es da heißt, wenn ich die Liebe nicht habe, dann ist alles, was ich unternehme, auch an Anstrengungen im religiösen Sinne, selbst wenn ich mein Geld unter die Armen verteilen würde, was wir ja so ein bisschen rauslesen aus den Zeilen hier im Lukas-Evangelium, dann sagt der Apostel Paulus, wenn ich durch Feuer gehen würde und wirklich meinen Leib schinden würde für Gott, aber ich hätte keine Liebe, dann wäre alles nichts. Er sagt nicht, dann ist es alles ein bisschen weniger wert oder so, sondern es ist nichts, dann ist es nichts wert. Also kann man nicht sagen, ich muss an der und der Stellschraube ein bisschen noch arbeiten und dann wird es schon irgendwie wieder, sondern in erster Linie geht es um das größte Gebot, das uns in der Bibel gegeben wird und das ist eindeutig auch von Jesus bestätigt, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben. Mit deinem ganzen Herzen, deiner ganzen Seele, deinem ganzen Verstand, mit allem, was du bist und hast und denken kannst, du sollst Gott lieben. Das ist das wichtigste Gebot. Und wenn wir diese eine Veränderung vorgenommen haben, dann werden wir staunen, wie in unserem Leben plötzlich alles in einem völlig anderen Licht erscheint. Ja, bete doch einmal aus Liebe. Du nimmst dir vor, ich sollte vielleicht ein bisschen mehr beten. Vielleicht hast du die letzten Tage vorgenommen, ist die Rede von Gott und immer dieses schöne Gebet am Ende der Predigt, sowas kann ich doch auch zu Hause machen. Tu es und tu alles andere aus dieser Motivation heraus, ihm zur Ehre, aus Liebe zu Gott. Und dann bestätigt Jesus noch, dass es ein zweites Gebot ist, das ihm gleich ist, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Aus dem ersten folgt das zweite. Wenn ich Gott liebe, dann kann ich gar nicht anders als auch seine Geschöpfe ernst zu nehmen und wahrzunehmen und auch dann lieb zu gewinnen und wirklich aktiv zu lieben. An der Liebe sollen wir als seine Jünger erkannt werden. Daran wird jeder erkennen, sagt Jesus, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Das ist das Kennzeichen von Gemeinde. Und wenn Sie das feststellen, da, es gibt ja verschiedene Gemeinden hier in Weitefeld und im größeren Umland noch mehr, dass es da an Liebe mangelt, dann machen Sie die Leute darauf aufmerksam. Es kommt mir ein bisschen lieblos vor. Das ist das Größte, das Wichtigste und das ist auch das Anziehendste. Und wenn wir uns manchmal darüber wundern, dass Leute Einladungen ablehnen oder eben diese Vorbehalte haben, Kirche und so, jetzt guckt ihr diese Missbrauchfälle an und dann schiebt man das ja alles ganz weit weg bis nach Limburg und so, um irgendwo noch ein Argument zu finden, um sich die ganze Sache vom Hals zu halten, dann liegt es ja letztendlich daran, dass da tatsächlich auch keine Liebe vorliegen kann, wenn also Kinder zum Beispiel, Anvertraute, behandelt werden. Damit identifizieren wir uns als Christen selbstverständlich nicht. So, du brauchst keine Veränderungen, sondern Veränderung. Und dieser Gott, der also im Mittelpunkt stehen will, das ist Reich Gottes. Dieser Gott, er hat uns ohne erkennbare Ursache zuerst geliebt. Damit fängt ja alles an. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn Jesus gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Gott hat die Welt geliebt, tatsächlich ohne jeden erkennbaren Grund. Sehr liebenswert komme ich mir persönlich jedenfalls nicht vor. Ja, meine Frau liebt mich und sie bestätigt mir das sehr häufig. Und es beruht auf Gegenseitigkeit. Wir lieben uns, aber wir wissen auch jeweils von unseren Fehlern. Aber dass ein vollkommener Gott, der es nicht nötig hätte, mit so winzig kleinen, eigentlich unbedeutenden Menschen wie du und ich Kontakt zu haben, aus Liebe seinen Sohn Jesus in diese Welt schickt, damit er für uns leidet und stirbt, am Kreuz bezahlt, da wo wir zahlungsunfähig sind vor Gott, das lässt mich immer wieder staunen. Und letztendlich anbeten, dass Gott eine solche Liebe bewiesen hat. Und dieser Gott, er lädt uns ein an seinen Tisch. Er möchte Gemeinschaft mit dir und mir haben. Ich vermute, dass wir Frommen, die wir das alles schon 100.000 Mal gehört haben, mit kirchlichen Veranstaltungen, Predigten, Büchern, Zeitschriften und so, ein bisschen zu sehr verwöhnt sind. Deswegen bringt uns so eine Einladung kaum noch aus dem Häuschen. Wissen Sie, warum ich so gerne evangelisiere, nicht nur in so einem geschützten Rahmen wie hier, sondern auch wie nächste Woche zum Beispiel auf einer Freilichtbühne mitten in Siegen in der Stadt, wo wir da einfach mal so rausproklamieren, dass Jesus liebt. Wissen Sie, warum ich das so gerne mache? Warum ich auf Straßen, auch bei unseren Buseinsätzen, gerne so am Straßencafé mit Leuten ins Gespräch komme, die ich vorher gar nicht kannte und dann auf Jesus komme? Das sind ja häufig Leute, die keinen Plan haben, wie man in den Himmel kommt. Und die kannst du manchmal überraschen mit dem, was du ihnen dann so von der Bibel sagst. Ich tue das deshalb so gerne, weil ich den Hunger von Gottlosen schöner finde als die christliche Sattheit. Es ist nicht schlimm, gefüttert zu werden, sonst würde ich mich ja in Predigten nicht auch an die Christen wenden und bin sonntags viel unterwegs in allen möglichen Kirchen und Gemeinden. Aber 50% der Deutschen sind übergewichtig oder sogar fettleibig. Und ich frage mich manchmal, ob das auch auf unser geistliches Leben zutrifft. Geht es uns geistlich gesehen manchmal vielleicht darum, in erster Linie gefüttert zu werden und viel zu wenig darum, unseren Glauben auch zu praktizieren? Das heißt, diese aufgenommene Energie dann auch umzusetzen. Das ist ja der Sinn einer jeden Predigt, dass das, was gesagt wird, auch in den Alltag hineingenommen werden soll und angewendet werden soll. Der Jakobusbrief sagt, seid nicht Hörer des Wortes alleine, sondern Täter. Und dann geht der Jakobus so weit, dass der Glaube ohne Werke tot ist. Also diese Werke aus der Liebe motiviert, darin ist er völlig einig mit dem Apostel Paulus, sind tot, sind gar nichts wert. So. Wenn du selber aus Liebe mehr mit denen draußen zu tun hättest, den armen, blinden Sündern, dann wärst du wahrscheinlich selber ganz neu ergriffen von dieser göttlichen Einladung. Also Gott richtet eine Einladung an uns und es ist wirklich eine Einladung. Es ist kein Befehl. Gott kommt hier nicht als Gesetzgeber, sondern er kommt als Gastgeber. In diesem Gleichnis, das wollen wir zur Kenntnis nehmen, Gott ordnet ja nicht an, komm sofort hierher. Sondern er kommt als Freund und er lädt dich ein. Manchmal kommt dir das vielleicht, auch wenn ich hier so brülle, gell? Aber ich muss ja auch da hinten die Letzten da und manchmal sitzen die draußen, weil es da luftiger ist, die muss ich ja auch erreichen. Vielleicht kommt dir das manchmal ein bisschen lieblos oder vielleicht sogar gesetzlich vor. Du musst. Und dann gibt es so Gerüchte, ja, ihr wollt ja nur uns dazu bringen, dass wir uns bekehren und dann eurem Club beitreten und so. So ist Gott nicht. Der sagt nicht, jetzt aber stramm stehen und so. Sondern Gott kommt wie einer, der dich zu einem besonderen Anlass, eine Hochzeit oder so einlädt, als Freund, weil du ihm wichtig bist. Und man lädt nicht einen ein, den man nicht leiden kann. Gott liebt dich und er möchte, dass du teilhast an dieser Freude, die von ihm ausgeht. Da ist also der Saal geputzt, die Tische gedeckt, das Essen bereit, die Kerzen sind entzündet, die Musiker sind in Stellung hier, Silbermond ist mit dabei und alles vorbereitet. Und dann schickt der Gastgeber seinen Johann aus, kommt, alles ist bereit. Und dann kommt das Unfassbare, die Geladenen lehnen ab. Verstehst du das? Hast vielleicht diesen Text von zum ersten Mal gehört oder lange nicht mehr gehört, an dieser Stelle, da stockt einem ja fast der Atem. Es geht doch hier schließlich um die Einladung zu einem Fest und die sagen nein. Also wenn man einen Arzttermin vermeiden will. Ja. Oder wenn du bei der Polizei vorgeladen bist, da sucht man Fluchtgedanken und so. Es geht hier auch nicht um eine trockene Vortragsveranstaltung, sondern es geht um ein Fest. Laut Matthäus sogar um eine Hochzeit. Da geht man doch hin, schon allein wegen des Buffets, oder nicht? Das ist doch dumm, darauf zu verzichten. Aus Sicht der Gäste ist das kaum zu verstehen. Und aus Sicht des Gastgebers ist das eine maßlose Enttäuschung. Wenn du mal ein größeres Fest organisiert hast, dann weißt du, wie viel Hirnschmalz man investiert, was man sich alles für Gedanken. Ich denke an unsere Hochzeit. Das war das sicher größte und bedeutendste Fest, das wir ausgerichtet haben. Was haben wir nachgedacht? Monatelang Listen abgearbeitet. Essen ist eine Sache. Dann überhaupt überlegen, wen lädst du ein und so. Und wie setzt man die dann hinterher zusammen? Und wie soll das dann am Abend, damit es keinem langweilig wird und so. Was haben wir nachgedacht und uns von vielen, vielen Leuten beraten und helfen lassen, um eine möglichst schöne Hochzeit, und es war die schönste, die ich je erlebt habe, auf die Beine zu stellen. Wenn dann aber einer nach den anderen, die du ja dabei haben willst, ein Fest ohne Gäste ist kein Fest, absagt, nein, danke, nein, danke, nein, danke, und dann noch den Eindruck hast, das sind irgendwelche vorgeschobenen Gründe, das ist doch eine maßlose, das ist ja so, als wenn man den Handschlag ausgeschlagen bekommt. Du hältst einem die Hand hin und der andere ignoriert das einfach. Hat es mal bei der Champions League vor Jahren gegeben, Kevin Kurani hat bei seiner Auswechslung in Porto seinem damals Trainer Mirko Slomka den Handschlag verweigert. Der wollte nicht vom Platz und so, und da ist er einfach vorbei. War ein Riesen-Eklat, ist er groß durch die Presse gegangen. Ich muss sagen, ich mag den Kurani, damals Schalke 04 und so, ist ja immer noch im Geschäft. Aber das war tatsächlich, das war unanständig. Kann man nicht, gerade auch mit einem Vorgesetzten, mit dem Trainer, kann man nicht umgehen, das ist respektlos und beleidigt. Später hat er gesagt, er hätte Slomka nicht gesehen. Okay. Aber wie steht man da, wenn man jemandem die Hand hinhält und der andere nimmt sie nicht. Ja? Vielleicht stehst du ihm direkt gegenüber und vielleicht geht es um Versöhnung oder so, aber der andere will einfach nicht. Und Gott streckt Menschen seine Hand entgegen. Hier und heute streckt er dir seine Hand entgegen. Und er meint es gut, nochmal. Er wechselt ja niemanden aus und er gibt niemanden auf und er gibt ja am laufenden Band neue Chancen und trotzdem wird er tagtäglich mit Verachtung gestraft. Weil die Menschen zu beschäftigt sind, weil sie alles Mögliche im Kopf haben, aber eben nicht das Wichtigste, Gott zu lieben und Gott zu ehren. Jesus hat einmal gesagt, wie eine Henne ihre Brut unter ihre Flügel wollte ich euch versammeln, ihr aber habt nicht gewollt. Da steht er vor Jerusalem, ist kurz vor dem Höhepunkt seiner Mission, warum er in diese Welt gekommen ist, und dann weint er über diese Stadt Jerusalem. Jerusalem, Jerusalem, ich wollte euch Geborgenheit geben, Wärme, wollte euch in meiner Nähe haben, ich wollte euch schützen, aber ihr habt nicht gewollt. Und was für Ausreden die haben. Ich habe ein Stück Land gekauft, das muss ich mir jetzt unbedingt ansehen. Insgeheim sagt er ja, geh mir vom Acker. Ich habe 5 Joch Ochsen gekauft, ich gehe hin, sie zu erproben. Insgeheim sagt er ja, du Rindvieh. Und der dritte, ich habe eine Frau geheiratet, darum kann ich nicht kommen. Insgeheim sagt er doch, meine Alte hat mehr drauf als dein Alter. Dem einen ist ein Stück Land auf der Erde mehr wert als eine Wohnung im Himmel. Dem anderen sind seine Geschäfte wichtiger, als sich mit Gott zu beschäftigen. Und dem dritten, frisch verliebt und verheiratet, wäre wahrscheinlich eine Einladung 10 Jahre später lieber gewesen. Da hätte er nämlich die Frau zu Hause gelassen, er wäre alleine gekommen. Und so haben wir unsere Gründe. Lotto spielen ist attraktiv und die Geschäfte und der Garten muss umgebaut werden und so. Und wir haben, es sind ja so einige Beispiele gewesen, die wir hier heute Abend schon vorgestellt bekommen haben. Und das sind alles gute Entschuldigungen für viele Leute, dass sie sagen, also dafür habe ich nun wirklich keine Zeit. Stellen ein Zelt dahin und so, wer es nötig hat, der soll dahin gehen, aber für mich ist das nichts. Es heißt ja hier, zumindest bei den ersten beiden, sie entschuldigten sich. Sich entschuldigen heißt sich von Schuld freimachen. Aber man kann sich nicht von Schuld freimachen. Genauso wenig, wie man sich am eigenen Schopf aus dem Sumpf ziehen kann. Ein Lügenbaron mag das können, aber weil Jesus am Kreuz bezahlt hat, ist es möglich, dass Gott uns Schuld vergibt. Aber wir selber uns entschuldigen, die machen nicht kehrt, um dem Boten zu folgen, sondern die wollen, dass er ihre Schuld unter Teppichboden kehrt und drücken sich gleichzeitig vor der Einladung. Das kann nicht sein. Ich habe den Eindruck, dass Acker, Ochsen und Frau so 3 Kategorien von Ausreden sind, die Menschen generell davon abhalten, zu Gott zu kommen. Das sind erstens Dinge, die wir haben, dargestellt durch den Acker. Zweitens Dinge, die wir tun, das ist das Joch mit den Ochsen. Und drittens Dinge, die wir lieben, die Frau. Dinge, die wir haben, Dinge, die wir tun und Dinge, die wir lieben, halten uns ab vom Wichtigsten. Und wir haben vieles. Ich hoffe allerdings, dass Gott dir nicht erstmal deinen Lebensstandard nehmen muss, damit du einsiehst, dass es Wichtigeres gibt als all diesen materiellen Plunder, den wir so anhäufen, irgendwo zu horten. Heute kam eine Nachbarin, hat gesagt, ich muss demnächst mal so einen Hausflohmarkt machen. Ich habe viel zu viel Zeug. Und wahrscheinlich geht es uns allen so. Wir haben so viel Zeug und wir haben gestern gesagt, je mehr du hast, desto mehr Stress hast du auch. Und das hält uns natürlich auch in Atem. Das Schöne bei Gott ist, dass du dich bei ihm um Geld nicht zu kümmern brauchst. Er hat nämlich selber genug. Ihm gehört alles. Die Bibel sagt mal, ihm gehört die ganze Welt. Und wenn du zu Gott gehörst, dann hast du es mit einem Vater im Himmel zu tun, der unendlich reich ist. Du brauchst dich um finanzielle Dinge nicht zu kümmern, wenn du bei Gott bist. Also meine Erfahrung ist es, dass wenn es dir um das Reich Gottes geht, und ich habe Ihnen gesagt, wir haben diesen großen Vers bei uns im Wohnzimmer oder groß stehen, diesen Vers, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Also darum, dass Gott regiert, dass er das Sagen hat und alles andere wird euch hinzugefügt werden. Meine Erfahrung ist, wenn es dir um das Reich Gottes geht und du Ideen hast, wie das Ganze vorangetrieben wird, dann findet sich das Geld von selbst. Wenn Gott sich dazu stellt, das ist doch für ihn das ist auch das, wo die meisten Christen die größten Wunder erleben, was finanzielle fragen Sie mal einen, der sich dazu entschieden hat, auf ein Gehalt zu verzichten und zu einer Bibelschule zu gehen, obwohl sie da Schulgeld bezahlen müssen und so weiter. Wie viele Geschichten habe ich da schon gehört, dass irgendwie plötzlich für das, was sie an dem Tag brauchten, ein anonymer Umschlag in ihrem Fach da an der Bibelschule lag und da war genau der Betrag drin, den sie brauchten und wo sie gedacht haben, ich kann mir heute kein Shampoo mehr leisten und vieles andere mehr. Gott sorgt für seine Leute, der lässt uns nicht hängen. Bei der Speisung der 5000, die sind alle satt geworden und dann blieben am Ende 12 Körbe übrig. Wie viele 12? Wie viele Jünger hatte Jesus? 12. Das heißt also, seine Mitarbeiter werden besonders versorgt. Trachtet nach seinem Reich, liebt Gott, nehmt diese eine Veränderung vor und alles andere wird euch hinzugefügt werden. Dann diese Dinge, die wir tun. Schade, dass wir oft so unglaublich beschäftigt sind. Ist ja nicht nur das Geld verdienen allein. Das ist natürlich für manche ist das also 90% ihres Tagesablaufs. Normalerweise sollte man sagen, 8 Stunden arbeiten und dann habe ich 8 Stunden zur Verfügung, auch für die Familie und 8 Stunden sollte man schlafen, das ist zumindest gesund. Und wenn du da noch 1 oder 2 Stunden abziehst, sagen wir mal eine, dann bliebe noch ein bisschen. Aber die meisten übertreiben es, was auch gesundheitlich sehr riskant ist, wenn wir ständig unter Strom stehen. Wir sind unglaublich beschäftigt. Und den Rest, den stopfen wir dann noch zu mit Hobbys und Sport und so. Und am Sonntag haben wir überhaupt keine Zeit, den Tag des Herrn so zu begehen, wie es angemessen wäre. Es ist ja nicht die Faulheit der Leute, die sie die Einladung ablehnen lässt, sondern ihre Arbeitswut. Wenn du dich in deiner Arbeit verlierst oder deine ganze Zeit im Sport oder Hobbyraum zubringst, dann erteilst du womöglich Gott eine Absage. Du sollst ja deine Arbeit nicht aufgeben, sondern tu auch diese Arbeit zusammen mit Gott. Manche kennen Hans-Peter Reuer, leider nicht mehr unter uns, viele bewegende Predigten gehalten und Bücher geschrieben. Und eines seiner Bücher hat den Titel »Nach dem Amen bete weiter«. Und das war so ein Lebensmotto von ihm, dass er das eine nicht vom anderen getrennt hat, dass er nicht, nachdem er so seine Zeit mit Gott verbracht hat, in der Bibel gelesen hat und gebetet hat und seine Liebe zu Gott zum Ausdruck gebracht hat, Amen gesagt hat und dann gesagt hat, so, jetzt kommt der andere Teil der Wirklichkeit, jetzt gehe ich also ohne Gott selbstständig los und muss sehen, wie ich mich durchhalte, sondern nach dem Amen bete weiter heißt, mach alles mit ihm zusammen. Er erzählte einmal die Geschichte, er liebte Traktoren und überhaupt landwirtschaftliche Maschinen. Also natürlich interessant, da hat ein Land, der hat sich hier wohl gefühlt. Und dann war er mal auf so einem Gebetsspaziergang und hat sich vorgenommen, ich werde jetzt mal eine Stunde mit Gott reden, so in der Abgeschiedenheit, in der Stille. Und dann hörte er aber aus der Ferne so einen Traktor und er fragte sich, was ist das für einer? Aber nein, ich wollte ja beten. Und dann kam ein bisschen näher. Ich würde schon gern mal schauen. Und da war er so hin und her gerissen. Und auf einmal sagte er, Herr, sollen wir zusammen hingehen? das ist genau das, was er da ausdrückt. Nach dem Amen bete weiter. Tu es doch mit ihm, mit Gott zusammen. Und schließlich Dinge, die wir lieben. Wenn dein Herz voll ist mit Liebe für deinen Freund, für deine Freundin, für deine Frau, für deinen Ehemann. Ich hoffe, dass viele Ehen hier von Liebe bestimmt sind. Wenn dein Herz voll ist mit Liebe für deine Familie. Du diese Liebe allerdings über die Liebe zu Gott stellst. Und wenn du wegen anderen für ihn keine Zeit mehr hast, dann liegst du bei aller Liebe falsch. Auch hier will ich das nicht miteinander in Konkurrenz sehen. Jesus spricht von einem Gebot, Gott lieben und den Nächsten zu lieben. Und nicht das eine oder die Liebe zu Menschen über die Liebe zu Gott zu stellen. Also zeig mir, wie du deine Prioritäten setzt und ich sage dir, wie es um deine Liebe zu Gott steht. Das alles sind ja keine bösen Sachen, die hier aufgezählt sind. Es gibt ja Schlimmeres als Äcker und Ochsen und Frauen und so. Das gehört doch alles zum Leben dazu. Also man kann doch die Ausreden nachvollziehen. Die haben sich ja auch nachvollziehbare Ausreden ausgedacht, sonst hätte der Gastgeber das ja überhaupt nicht geglaubt. Aber der Weg zur Hölle ist auch meistens gar nicht gepflastert mit Verbrechen, sondern oftmals mit vielen Harmlosigkeiten. Die braven Bürger haben vor lauter Harmlosigkeiten und Anständigkeiten keine Zeit mehr für etwas anderes. Und es ist gar nicht so leicht, für Gott gegen Anstand anzukommen. Klammer auf, selbst im Dienst für Gott kannst du so weit kommen, dass deine persönliche Beziehung zum Herrn vor lauter Aktivität kalt und lieblos wird. Wenn sie das also mitkriegen, jetzt also hier bis Sonntagabend einschließlich, nächste Woche geht es gleich in Siegen weiter und das muss ja alles vorbereitet werden. Heute Nachmittag hatte ich eine Besprechung mit einem Pastor und einem Ältesten einer anderen Gemeinde. Gestern hatten wir auch als Familientermin und so. Und dann ist so ein Tag, ist oft auch im geistlichen Dienst oder auch eine ganze Woche oder ein ganzer Monat sehr, sehr, sehr voll. Und dann bist du so sehr mit dem Werk des Herrn beschäftigt, dass du für den Herrn des Werkes keine Zeit mehr hast. Also deine Arbeit kann Gott aus deinem Leben drängen. Es gibt, wenn Sie noch so viel Zeit haben, ein interessantes Beispiel aus der ersten Generation der Christenheit. Da heißt es von einem Apostelgeschichte, Kapitel 4, Josef aber, der von den Aposteln Barnabas genannt wurde, der einen Acker besaß, verkaufte ihn, brachte das Geld und legte es zu den Füßen der Apostel nieder. Um diesen Acker sollten sich andere kümmern, hat er bewusst verkauft. In Apostelgeschichte 11 hat sich in Antiochien eine große Zahl von Menschen zu Jesus bekehrt. Hier sind dieser Tage auch schon einige zum Glauben an Jesus gekommen. Damals waren das so richtige Massenbewegungen. In ganzen Familienverbänden haben die beschlossen, wir folgen von jetzt an Jesus nach. Viele sind zum Glauben gekommen. Die Gemeinde in Jerusalem hört davon. Wen schicken sie hin als Coach? Barnabas schicken sie hin. Der hat Zeit, der hat ja keinen Acker mehr. Dann berichtet dasselbe Kapitel von einer Hungersnot. Kurzerhand legen die Jünger in Judäa Spenden zusammen, senden zu den Bedürftigen. Durch wen schicken sie das? Durch Barnabas und Saulus. Barnabas ist dabei, der hat Zeit, der hat keinen Acker mehr. In der Gemeinde von Antiochien etabliert sich ein Bibellehrer, heißt es in Kapitel 13,1. Sein Name Barnabas. Der hat Zeit, die Bibel zu studieren und sich selber fortzubilden, was das Wort Gottes betrifft. Er hat keinen Acker mehr. Der Heilige Geist bestimmt kurz drauf Barnabas und Saulus zu den ersten Missionsreisenden. Barnas ist mit von der Partie, weil er hat keinen Acker mehr. Manchmal muss man Dinge hinter sich lassen. Dieser Tage hat Mechthild gesagt, reisen mit leichtem Gepäck und hat sich da auf einen Liedtext von Silbermond bezogen. Das ist manchmal ein wesentlicher Rat, das Leben zu entschleunigen und sich auf das Eigentliche zu besinnen. Da ist mir Barnabas hier ein großes Vorbild. Lass selber doch auch diese toten Acker hinter dir, die es doch letztendlich nicht bringen, die doch sowieso irgendwie kaputt gehen und all dieser Stress mit dem Besitz, das kann schädlich sein. Denk an das Reich Gottes. Vielleicht hat Gott mit dir etwas ganz anderes vor, als das, was du zurzeit tust. Halt nicht fest an einem Lebensstil, von dem du eigentlich schon längst weißt, dass er falsch ist. So, Klammer zu, jetzt nochmal auch an die gerichtet, die gläubig sind. Und jetzt komme ich gegen Ende nochmal zu Ihnen, die Sie diese Einladung von Gott vielleicht schon lange Zeit unter einem Stapel von anderem Papierkram liegen haben. Kennen Sie das in der Küche? Da sammelt sich ja manchmal so ein Haufen, da kommt alles drauf, was man mal so ablegen will. Und da hast du eine Einladung oder Save the Date oder so bekommen und das liegt irgendwo dazwischen, aber du hast es schon fast vergessen. Manchmal vergisst man sowas sogar. Peinlich, gell? Bist du eingeladen zu einem Fest, runder Geburtstag oder hast du völlig vergessen, warst eigentlich eingeladen. Und so ist das bei der Einladung zu Gott bei vielen, die haben das irgendwann mal gehört. Gott spricht ja nicht nur einmal, nicht nur jetzt in dieser Woche hier in Weitefeld durch sein Wort. Du hast das vielleicht schon in der Jungscha gehört, vielleicht ist es dir im Konfi-Unterricht, ist dir das zu Herzen gegangen und hast gesagt, du willst das nicht nur formell, sondern ehrlich meinen. Und dann kommt aber dies und das und alles Mögliche auf diesen Stapel drauf und dann aus dem Auge, aus dem Sinn. Und du hast die Sache nie mal so richtig festgemacht, sondern immer so ein Stück aufgeschoben. Ja, da musst du dich auch noch drum kümmern. Es ist bestimmt wichtig. Es ist das Wichtigste. Also das Problem der Leute hier ist, dass sie zu beschäftigt sind. Gottesleugner sind das nicht. Wenn man mit Atheisten redet, da weiß man wenigstens, wo man dran ist. Wenn ich so auf der Straße mit Leuten, die von vornherein sagen, ich bin Atheist, dann sind die Fronten geklärt. Und mir macht es Freude, mit solchen Leuten zu reden. Und interessant ist ja, das hat Heinrich Böll schon gesagt, das, was mich an den Atheisten am meisten aufregt, hat Heinrich Böll gesagt, ist, dass sie ständig von Gott reden. Also man kann mit Atheisten sehr gut über Gott reden. Was viel schlimmer ist, sind die, denen Gott egal ist. Kann sein. Hat mal so eine Praktikantin, ich habe 10 Jahre als Werbegestalter gearbeitet, hat mal eine Praktikantin, ist mir immer so ein Anliegen gewesen, Leuten, die ich kennengelernt habe, irgendwie mit Jesus in Verbindung zu bringen. Wir haben zusammen Mittagspause gemacht, dann habe ich ein Tischgebet gesprochen, vielleicht ein bisschen länger als sonst, mal so geschaut. Aber es kam keine Reaktion. Dann habe ich dann mal etwas direkter gemacht. Ich weiß nicht mehr genau, wie ich auf Jesus zu sprechen kam. Habe ein kurzes Zeugnis abgelegt, dass ich Jesus vertraue, dass er mein Herr ist und dass ich ihn liebe. Und ihre Reaktion war, dass sie sagte, warum nicht? Meine Erwartung ist, dass sie gefragt hätte, warum? Dann hätte ich etwas sagen können. Aber sie hat das Gegenteil gesagt. Warum nicht? Und damit war das Gespräch vorbei, bevor es angefangen hat. Und das finde ich besonders schwierig, ja? Dass Leute sagen, ja, vielleicht, die nehmen Gott einfach nicht ernst. Ja, du hast deinen Glauben, ich habe meinen Glauben und so. Und dann gehen sie zur Tagesordnung über. Gott kein Bedarf. Diese Gleichgültigkeit ist viel schlimmer als eine bewusste Ablehnung. Es gibt diesen bewegenden Vers in Offenbarung Kapitel 3. Ich kenne euer Tun. Ihr seid weder warm noch kalt. Wenn ihr wenigstens eins von beidem wärt, und wenn es kalt ist, aber ihr seid weder warm noch kalt, ihr seid lauwarm, darum werde ich euch aus meinem Mund ausspucken. Das ist ein Vers, aufgrund dem ein lieber Freund von mir zum Glauben gekommen ist, dem das plötzlich bewusst geworden ist, der dieses Bibelwort nicht losgelassen hat, weil er feststellen musste, ich bin so lauwarm, ich bin weder Fisch noch Fleisch und weiß selber nicht, wo ich hingehöre. Ich bin nicht wirklich Christ, aber Gottesleugner will ich auch nicht sein. Und dieser Vers fordert uns heraus, uns zu entscheiden. Kannst du es nachvollziehen, dass man an so einem heißen Sommertag wie heute ein kaltes Getränk ersehnt oder im Winter einen heißen Tee trinken möchte? Aber wenn du heute so ein lauwarmes Bier angeboten bekommen hättest, dann hättest du es wahrscheinlich auch ausgespuckt, da kannst du noch so durstig sein. Das ist das Bild, das hier von Jesus selbst in Offenbarung 3 gebraucht wird. Da geht es um Gäste, die angeblich kein Interesse, keine Zeit haben, vielleicht später, aber im Moment nicht. Wenn du sagst, dass es dir an Zeit fehlt oder an entsprechender Spiritualität fehlt oder so, dann will ich das in Frage stellen. Die Wahrheit ist höchstwahrscheinlich, dass du nicht willst. In Matthäus Kapitel 22, wo auch das Gleichnis wiedergegeben wird, da steht es in diesem kurzen Satz, und sie wollten nicht kommen. Das ist auch das, was Jesus da vor Jerusalem gesagt hat. Ich wollte euch wie Küken versammeln, aber ihr habt nicht gewollt. Also, ob du zu Gott kommst, ist schon auch eine Frage deines Willens. Die Tür steht offen, aber den Schritt über die Schwelle, den musst du tun. Und das ist die Frage, ob du willst. Die Begründung, ich kann nicht an Gott glauben, weil ich zu gebildet bin oder weil ich zu aufgeklärt bin oder zu modern oder zu wissenschaftlich oder so. Ich glaube nicht, dass diese Behauptung richtig ist. Glauben können kann jeder. Die Frage ist, ob du es willst. Weil vielleicht passen dir auch die Boten nicht, dieser Johann. Und ich gebe schon zu, dass das Gesicht manches Christen als Titelbild zu den Klageliedern abgebildet werden könnte. Also es ist nicht immer sehr einladend, wie wir auftreten. Manche machen eher den Eindruck, als wenn sie von einem Zahnarzttermin mit einer Wurzelbehandlung statt vom Freudenmahl des Vaters kommen. Da hat Nietzsche schon ganz gut beobachtet, wenn er sagt, sie müssten Erlöster aussehen, wenn ich an ihren Erlöser glauben soll. Also vielleicht finden wir deswegen manchmal keinen Glauben, weil wir unglaubwürdig sind. Ich will natürlich sagen, dass das Gesicht von Nietzsche auch nicht gerade einladend aussieht. Aber das Thema sind nicht die Einladenden, sondern die Geladenen. Die lehnen ab. Und weil es so ist, wird der Johann nochmal losgeschickt. Die Veranstaltung fällt also nicht ins Wasser. Und am Ende liegen die am Tisch, die Jesus sich gewünscht hat. Obdachlose Trippelbrüder, gewissenlose Zuhälter, gefühllose Triebtäter, mittellose Bettler, heimatlose Prostituierte. Also eine saubere Gesellschaft. Wärst du gerne dabei gewesen, hättest du dich da gerne unter das Volk gemischt? Jesus, ja. Einer hat immer mit einem Taschentuch seiner Tanzpartnerin so über den Rücken gewischt. Und da fragt einer der Gäste, was macht der? Ach, sagt, das ist Willi, der alte Ganove. Alte Gewohnheit, der will keine Fingerabdrücke hinterlassen. Solche Leute waren das, Sünder waren das. Gott wird seinen Plan, sein Haus mit Menschen zu füllen, auf jeden Fall erfüllen. Und wenn die Naheliegendsten nicht kommen wollen, hier waren zunächst mal so die religiösen Juden gemeint, wenn die Naheliegendsten nicht kommen wollen, die hier auch so eine christliche Prägung mitbekommen haben, aber dann irgendwann sagen, ach nein, das ist mir alles so ein bisschen zu eng oder so, ich will erstmal was vom Leben haben, ein bisschen meine Freiheit genießen oder so. Und wenn dann auf den Gassen auch nicht genügend Menschen gefunden werden, hier glaube ich, sind die nationalen Juden gemeint gewesen, dann sucht er eben draußen vor den Toren der Stadt, damit sind die Heiden gemeint und die Boten gehen aus bis ans Ende der Welt, in die Türkei, nach China, Papua-Neuguinea und in vielen Ländern dieser Welt finden gegenwärtig gewaltige Erweckungen statt. Also in Südkorea ist es schon etliche Jahre her. In China, trotz wachsendem Druck von der Regierung, unglaublich, wie im Untergrund Gemeinden entstehen. Nordafrika, viele, viele Tausende von Menschen, die da jede Woche zum Glauben an Jesus Christus kommen. Im Irak, die Zahl hat längst die Millionengrenze überschritten. Viele, viele Menschen weltweit. Es gibt so, das ist wie im Asterix, es gibt so einen unbeugsamen Teil der Welt, das ist Mitteleuropa. So. Da tut sich geistlich leider nicht allzu viel. Wahrscheinlich ist der Vogel, weißt du, wenn der fliegt einfach weiter. Das ist nicht wie eine Kerze, die ausgeblasen wird, sondern wie ein Vogel, der woanders sein Lied singt. Ja, der Bote ist weltweit unterwegs. Und Jesus sagt nicht in diesem Gleichnis, dass er schon zurück ist. Der Festsaal ist nicht geschlossen, der Diener ist unterwegs und er sagt immer noch, kommt, alles ist bereit. Und er kommt gerade jetzt zu dir. Wie heißt es unten auf einer Einladung oft, um Antwort wird gebeten. Gott lädt dich ein. Und du darfst den Ruf ins Vaterhaus so annehmen, wie du bist. Du brauchst dich nicht der Gassen und der Zäune, wo du dich rumgetrieben hast, zu schämen. Umkehr ist ja nicht die wehleidige Abkehr von Dingen, die mir was bedeuten. Umkehr ist die fröhliche Heimkehr zu ihm, zum Vater, wo mir gewisse Dinge eben gerade nichts mehr bedeuten. Ich glaube, dass der verlorene Sohn dem Schweinestall nicht hinterhergejammert hat, sondern er hat die erleuchteten Fenster des Vaterhauses gesehen. Da, wo er erwartet wird. Das alte, das vermeintliche Abenteuer, das verblasst hinter ihm. Lass das hinter dir und wende dich dem zu, der dich so sehr geliebt hat, dass er seinen Sohn Jesus für dich gab, damit, wenn du an ihn glaubst, nicht verloren gehst, sondern ewiges Leben hast. Gott lädt dich zu sich ein. Er streckt dir seine Hand entgegen. Verweigere sie ihm nicht. Wir wollen auch jetzt wieder miteinander beten, wie an den anderen Abenden auch. Und du kannst in diesem Gebet diese Hand ergreifen, indem dass du sagst, danke, Vater im Himmel, dass du deinen Sohn Jesus für mich geschickt hast. Danke, Herr Jesus, dass du für mich ans Kreuz gegangen bist. Und ich will das von heute an ernst nehmen. Ich möchte es annehmen, in Anspruch nehmen, Vergebung in Anspruch nehmen, die alleine von dir zu erwarten ist. Vergib mir meine Sünden und komm du in mein Leben. Du sollst, Herr, Mittelpunkt meines Lebens sein. Und er wird dieses Gebet beantworten. Manche haben das dieser Tage schon gemacht. Schließ dich an. Wie sagt der Hausherr hier, auf dass mein Haus voll wird. Es sind noch Plätze da. Jesus ist gegangen, um Wohnungen zu bereiten. Willst du da nicht Anteil dran haben? Willst du nicht auf diesen unvermeidlichen Tag, wenn du irgendwann mal diesen vertrauten Planeten Erde verlassen musst, willst du da nicht die Gewissheit haben, dass du dann am Ziel ankommst? Du kannst heute mit dieser Gewissheit nach Hause gehen, wenn du Jesus annimmst. Denn wer Jesus hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, hat das Leben nicht. Und darum die Einladung, komm zu Jesus. Lass uns aufstehen und miteinander beten. Danke, großer Gott, dass du uns in deiner Gnade einlädst. Wir fühlen uns da tatsächlich nicht würdig, aber da steckt deine göttliche, unfassbare Liebe dahinter, die dich dazu motiviert hat, deinen Sohn Jesus in diese Welt zu senden, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Danke für jeden in diesem Zelt, der das bereits glaubt und dir bereits nachfolgt. Und ich bete jetzt für die, die das so noch nicht für sich sagen können, die unsicher sind, die hin und her gerissen sind, die vielleicht bisher immer irgendwelche Ausreden gefunden haben und die lau sind, weder heiß noch kalt, dass sie heute diesen entscheidenden Schritt zu dir tun und dass sie heiß werden für dich und dass sie hundertprozentige Jünger von Jesus werden. Ich möchte beten, Herr, dass du Einzelne jetzt an deine Hand nimmst und dass du sie über diese Schwelle begleitest. Danke, dass du alles getan hast, uns 1000 Schritte entgegengekommen bist. Und dieser eine Schritt, wir beten, Herr, dass Menschen diesen Schritt heute Abend tun in deine Gegenwart. Und danke, dass das bedeutet Seligkeit, ein Fest, das niemals aufhören wird, Herrlichkeit. Wenn du möchtest, kannst du jetzt mitbeten und das folgende Gebet zu deinem Gebet machen. Danke, Herr Jesus, dass du heute Abend zu mir geredet hast. Und ich habe vernommen, dass ich eingeladen bin. Ich bete um Vergebung, dass ich bisher so viele Ausflüchte gesucht habe. Danke, dass du für meine Sünden am Kreuz gestorben bist. Ich bekenne dir, dass ich Sünder bin. Dass ich so viel gedacht habe und gesagt habe und getan habe, was dir nicht gefallen kann. Danke, dass du die Strafe für meine Sünde auf dich genommen hast. Ich lade dich, Herr Jesus, jetzt ein, in mein Leben zu kommen. Du sollst von jetzt an der Mittelpunkt in meinem Leben sein. Ich will dir glauben, dir vertrauen, dir nachfolgen und mich von dir führen lassen bis an dieses wunderbare Ziel im Vaterhaus. Amen. Wir nehmen Platz. Ich möchte wieder herzlich einladen, dass, wenn jetzt gleich der offizielle Teil vorbei ist, Sie nicht direkt nach draußen laufen. Das können Sie natürlich auch. Die Luft ist dann noch ein bisschen besser als hier drin. Wobei hier drin ist sie auch nicht schlecht. Aber wenn Sie dann vielleicht kurz die Beine vertreten haben oder so. Ich weiß, dass hier Leute sitzen, die merken, ich bin gemeint. Und die vielleicht auch jetzt in diesem Moment gerade hin und her gerissen sind. Du siehst, auf der einen Seite ist eine wunderbare Gelegenheit, heute Abend ganze Sache mit Jesus zu machen. Aber auf der anderen Seite kommen sofort diese vielen Ausreden. Ja, heute Morgen ist auch noch ein Tag. Gell? Und was uns alles einfällt. Wir haben heute Abend gelernt, dass Ausreden verheerend sein können und dass sie letztendlich eine große Missachtung der Einladung des Einladenden bedeutet. Und wenn dir das klar geworden ist, dass Gott dir seine versöhnende Hand entgegenhält, der ja nicht Verursacher ist von dem Bruch zwischen Gott und Menschen, sondern der sind wir ja. Das heißt, wir also allen Grund haben, freudig zuzugreifen, zu sagen, ja, ich darf mit Gott versöhnt leben, dann machen Sie es heute Abend. Ich lade ein in diesen Kreis, wir wollen nochmal über die Sache reden. Wenn du das Gebet mitgesprochen hast, ich möchte dir nochmal kurz erklären, was das bedeutet, wie man Christ wird und was dann kommt, wie es weitergehen soll. Die Bekehrung ist der erste Schritt von einem Weg, der dann noch folgt. Und ich möchte gerne nochmal anhand von 5 Punkten erklären, worum es geht. Hören Sie sich das noch an. Vielleicht sind einige da, die noch Fragen haben, kommen Sie. Vielleicht traust du dich nicht allein, dann bring den, der neben dir sitzt, der dich eingeladen hat, bring sie mit, fragst du, kommst du mit da vorne hin? Das ist überhaupt keine Schande. Manche schämen sich da vorne hinzugehen, weil sie denken, was denken dann die anderen, machen sich keine Gedanken darüber. Ich finde es viel mutiger, wenn Leute gegen den Strom, die meisten werden gleich in diese Richtung strömen, aber gegen den Strom und sagen, ich stehe zu dieser Entscheidung, das nenne ich Entschlossenheit und nicht dieses Ja und Nein und hin und her und lauwarm bleiben. Kommen Sie zu Jesus, er steht da, er lädt Sie ein, zu einem Fest. Das ist nicht irgendwer großes Abenteuer, sondern es ist ein wunderbares Fest mit einer herrlichen Zukunft in der Ewigkeit bei ihm. Ich gönne es Ihnen so sehr und ich sage im Namen von Jesus, lass dich heute Abend versöhnen mit Gott. Amen.